Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir wollen auf Gottes Wort hören, das er uns für diesen Sonntag sagt. Und ich lese aus 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 1 bis 5, also lautend. Wir stehen vor Gottes Wort auf. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch. Auf dass wir erlöst werden von den unverständigen und argen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Wir versehen uns aber zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der Geduld Christi. Und das bitten wir dich, Herr, dass du dein Wort jetzt an uns wahrmachst und dass du es in uns verankerst und es uns tief zu Herzen geht. Amen. Liebe Gemeinde, ich musste mal irgendwann wieder zu einem Hautarzt. Und dann erzählte er mir, nachdem er mich gründlich untersucht hatte, von einem Mann, den er auch gerade untersucht hatte. Und dieser Hautarzt hatte bei ihm Merkwürdigkeiten festgestellt. Die Merkwürdigkeiten bestanden darin, dass seine Knie angeschwollen waren. Beide Knie waren angeschwollen. Und dann fragte er den Mann, wie denn das käme. Und dann grinste der ihn an und sagte, ach wissen Sie, ich bete immer auf den Knien, ich bin ein katholischer Priester. Tja, und von diesem Beten auf den Knien schwollen die Knie an. Dazu fällt mir eine andere Geschichte ein von meiner Schwiegermutter, die betete auch immer auf den Knien und dann wurde sie 80. Und dann immer noch so auf die Knie zu gehen, ist auch etwas schwierig. Ich meine, die Sitten damals waren anders als heute. Nicht? Wer kniet heute noch beim Beten? Ich kenne einige. Nicht? Aber im Wesentlichen knien die Leute ja meistens gar nicht mehr. Sie kniete. Und weil die Kinder, die beiden Mädchen, das wussten, dass die Oma jetzt wieder betet, haben sie ihr zum 80. Geburtstag ein Schaffell geschenkt. Man konnte das Schaffell ausbreiten und hatte es schön warm von unten und konnte weiter auf den Knien beten. Das fand ich ein anständiges Zeichen, das hat tatsächlich was bewirkt. Sie betete. Sie hat nie aufgehört zu beten. Das war eine tolle Frau, meine Schwiegermutter. So, das Wort Gottes. Der Apostel Paulus betet hier im 2. Thessalonicher Brief, besser gesagt, er bittet. Die Thessalonicher betet für uns. Der Apostel sucht Mitkämpfer. Er braucht Christen, die mit ihrem Gebetseinfluss vor Gott sind und damit auch Einfluss auf Gott nehmen und damit sehr viel bewegen. Deshalb, der Predigtext heute heißt, Gebet bewegt die Welt. Und da kommen drei Punkte drin vor. Der erste Punkt heißt, Fürbitte üben. Der zweite heißt, mit Widerstand rechnen. Und der dritte Punkt heißt, auf Gottes Treue bauen. Fürbitte üben, Widerstand rechnen, auf Gottes Treue bauen. Wenn man Konfirmanden fragt, betet ihr manchmal? Ja, melden sich von 20, vielleicht zwei. Wir beten. Ja, wann denn? Wann betet ihr denn? Zum Beispiel vor Klassenarbeiten. Wenn das so nahe ist und so bedrängt, dann betet man noch mal schnell. Wenn jemand in der Familie krank ist, dann betet man vielleicht. Wenn es um eine Arbeitsstelle geht, dann betet man vielleicht. Vielleicht auch ganz allgemein um den Frieden in der Welt. Fragt man Ältere, dann rückt die Gesundheit in den Vordergrund. Und dass man doch jeden Tag aufstehen und seine Arbeit schaffen kann, das ist nicht mehr so selbstverständlich in der Jugend. In anderen Altersgruppen sieht es nicht viel anders aus. Und sehr häufig beschäftigen wir uns und unsere Gebete mit unserer derzeitigen Situation. Das fällt uns oft am schnellsten ein. Und dazu werden wir ja in der Bibel immer wieder herausgefordert, dass wir unsere ganz persönlichen Dinge mit Gott besprechen können. Und welch ein Aufatmen kann das sein, wenn ich meine Last vor Gott gelegt habe und weiß, dass er nun Sorge trägt für die Dinge, die ich alleine nicht bewältigen kann. Aber das ist nicht unser Thema heute Morgen. Ob wir auch für andere Menschen beten, betet für uns, sagt der Apostel Paulus. Auch der Apostel braucht das Gebet. Man stellt es sich vor, auch der Apostel braucht das Gebet. Jede Hauptamtliche braucht das Gebet. Ob wir für andere Menschen beten, dass sie das Evangelium verstehen und durch Jesus ganz neue Menschen werden, darum geht es heute. Und wenn Paulus seine Freunde nun bittet, dass sie auch für seine Missionsarbeit beten sollen, dann weiß er, dass er in Thessalonich nicht auf taube Ohren stoßen wird. Die Christen dort hatten es ja selber erlebt, mit welchen Widerständen der Apostel zu kämpfen hatte. Von auswärts angestachelte Juden hatten dem Paulus das Leben schwer gemacht und einen Aufruhr gegen ihn angezettelt, sodass er fliehen musste. Und die gerade entstandene christliche Gemeinde in Thessalonich musste nach wenigen Wochen allein zurechtkommen. Sie musste nicht nur in ihrem jungen Glauben standhaft bleiben, sondern sollte durch ihr Leben auf andere Menschen in der Umgebung noch wirken, damit auch diese anderen Menschen sich dem Evangelium öffneten. Und gern nahmen die Christen dort die ermutigenden Worte des Paulus in seinen Briefen auf. Und sicher ist auch die erbetene Fürbitte für seine Arbeit nicht ausgeblieben. Denn Gott sollte noch vielen Menschen zeigen, dass sie in Jesus ihren Retter und ihren Heiland finden können. Das war damals. Ist das heute anders? Ich glaube nicht. Uns tut es auch gut, unseren Gesichtskreis erweitern zu lassen, durch die konkrete Bitte für Menschen, die die frohmachende Botschaft von Jesus noch nicht angenommen haben. Und wer die Nachrichten verfolgt, wird immer wieder darauf gestoßen, wie nötig die Fürbitte für diese Menschen ist. Der christliche Philosoph Johann Georg Hamann, 1730 bis 1788, also schon wieder ein bisschen her, der hat aber schon etwas ganz Gescheites gesagt. Er sagt, Gott hat uns die Fürbitte verordnet, um uns die Würde der Ursächlichkeit zu schenken. Ein tiefgehender Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Gott hat uns die Fürbitte verordnet, um uns die Würde der Ursächlichkeit zu schenken. Ja, Gott weiß doch, was die Menschen brauchen. Aber er will, dass wir es ihm sagen. Und indem wir ihn darum bitten, werden wir gleichzeitig zu Mitverursachern der Segnung und sind dann unmittelbar daran beteiligt. Das ist die Würde der Ursächlichkeit. Wir könnten da jetzt ein ganzes Seminar von machen, von diesem einen Satz. Das will ich euch heute nicht antun. Sondern ich verlasse mich einfach darauf, dass dieser Philosoph, dieser christliche Philosoph, recht hatte und dass er uns die Würde der Ursächlichkeit hier nahe rückte durch die Fürbitte. Wir sind auf einmal dabei. Natürlich. Gott kann das alles alleine. Klar. Aber er will uns dabei haben und er will seine Macht mit uns zusammen ausüben. Paulus schrieb diesen Brief an die Thessalonicher wahrscheinlich von Korinth aus. Auch in Korinth stand er an der Front. Aber er sieht sich offenbar nicht als Einzelkämpfer und schon gar nicht als jemanden, der bei seiner Verkündigungstätigkeit auf seine eigenen Talente, Redegewandtheit und Fähigkeiten vertraut. Und das Wort betet für uns, das macht deutlich, wie sehr sich der Apostel von der Kraft Gottes und vom Gebet der Brüder und Schwestern abhängig weiß. Er gesteht eigene Schwäche damit ein und bezeugt zugleich sein Vertrauen zu Gott. Und an dieser Stelle fühle ich mich als Pastor mit Paulus sehr verbunden. Auch ich brauche für meinen Dienst das Gebet von Menschen, die für den Aufbau der Gemeinde und den Dienst, der darin geschieht, beten. Und hier liegt wohl das Geheimnis der Mission des Paulus und seiner Geschwister. Und Paulus sagt es ja auch ganz persönlich, betet für uns. Nicht nur die Menschen, die die Predigt des Wortes Gottes hören, sollen einen Platz in der Fürbitte haben, sondern auch die, die es weitersagen. Tja, wann hast du zuletzt mal für den Pastor gebetet? Nicht nur für mich, sondern für jeden Pastor, der hier steht. Für einen Menschen, konkreten Menschen aus deiner Verwandtschaft und Bekanntschaft. Für die Krankenschwester, die sich trotz aller Hektik immer noch Zeit nimmt, einen Patienten zu trösten. Für die Kindergärtnerin, dass sie klein Gottes Liebe spüren können. Tja, oder für den Religionslehrer, dass der das wahre Evangelium weitersagt und nicht nur Unsinn erzählt. Betet für uns, sagt der Apostel. Das ist eine Aufforderung, ganz gezielt und konkret zu beten. Herr, segne alle Missionare. Ein ganz frommes Gebet. Trotzdem großes Fragezeichen dahinter. Soll sich Gott dann heraussuchen, was er tun will? Oder können wir uns dann im Nachhinein besser herausfinden und Gott die Schuld in die Schuhe schieben, wenn nichts geschieht? Von unseren Kindern erwartet man in der Regel doch auch, dass sie nicht nur Mama oder Papa rufen, sondern uns ihre Wünsche und ihre Nöte sagen. Hilf mir doch bitte bei der Rechenaufgabe. Und ich möchte gern 8 Kinder zu meinem Geburtstag einladen. Geht das? Und so gezielt will auch Gott von seinen Kindern gebeten werden. Namen und das spezielle Anliegen dürfen wir vor Gott aussprechen. So schlägt es auch Paulus vor, wenn er hinzufügt, betet für uns, dass das Wort Gottes laufe. Und diese Fürbitte für Menschen, die Gottes frohe Botschaft in Wort und Tat weitergeben, für die, die diese Botschaft erreichen soll, ist Sache der Gemeinde. Unser Bibelwort will uns ermutigen, diese Aufgabe ganz neu zu entdecken. Und wir werden belohnt durch die Freude, die Gott uns schenken wird, wenn wir erfahren, dass Gott nicht stumm bleibt, wenn wir ihn bitten. Dass das Wort laufe. Tja, sieht jemand das Wort laufen? Ich sehe es meistens nur stehen. Wer hört denn heute noch auf das Wort Gottes? Es bewegt sich ja nichts. Oder sehen wir es nur nicht? Ja, ich kann auf unsere Gottesdienste gucken und weiß, irgendwann ist hier der Bau vorbei, irgendwann ist auch Coronavirus vorbei, irgendwann haben wir alles wieder hier voll mit Menschen, die dasselbe wollen wie wir, nämlich Gottes Wort hören. Aber jetzt ist natürlich weniger. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, als ich vor ein paar Jahrhunderten noch ein frischer, junger Pastor war. Da hatten wir Jugendmeeting und jeden Samstagabend Jugendmeeting, da kamen so 80 Leute ungefähr. Und da kam nach jedem Jugendmeeting einer zum Glauben. Manchmal 2, 3, 4 auf einmal. Das war eine tolle Sache. Ich dachte, das ist selbstverständlich. Rechnete mit Gott, das ist selbstverständlich. Aber auf einmal war Schluss. Und da musste ich mich anstrengen, schon um die Leute überhaupt zum Meeting zu locken. Tja, der Glaube ist nicht verfügbar. Das Wort Gottes steht meistens. Und die Erweckung, die wir damals erlebt haben, die hätte ich heute auch gerne wieder. Und bete darum, heftig und oft, dass der Herr uns eine Erweckung schenkt. Wir können den Glauben nicht erzwingen. Wir können es nicht machen. Aber liebe Geschwister, ich glaube, wir beten alle zu wenig. Ich auch. Deshalb jetzt der nächste Punkt. Und dieser nächste Punkt, der ist ganz ironisch. Bitte behaltet das im Hinterkopf. Ich sage es extra vorweg. Ja, das ist jetzt reine Ironie, was ich jetzt sage. Ich sage dann, wenn es mit der Ironie vorbei ist. Also, Gebet ist gefährlich. Gefährlich. Denn darin sind wir uns doch alle einig, Beten gehört zu den notwendigen Übeln, Entschuldigung, zu den Lebensäußerungen eines Christen. Gebet ist wichtig, aber bitte nicht zu viel davon. Gott sei Dank sind wir uns darin einig, zu viel Beten schadet der Gesundheit, und zwar der körperlichen wie der seelischen. Wir können schon dankbar sein, dass die Tage vorbei sind, wo das Motto galt, Zitat, wir beten, bis die Knie steif sind, und predigen, bis wir keinen Ton mehr rauskriegen. Zitat Ende. Das war die Auffassung der Heilsarmee im letzten Jahrhundert. Und so extrem sind wir zum Glück heute schon lange nicht mehr. Allerdings erreichen wir auch nicht so viel wie die Heilsarmee damals. Bei uns bekehren sich nicht so viele Alkoholiker und streitsüchtige Familienväter. Und wir verteilen auch nicht so viel Suppe und Kleidung an die Armen wie sie. Und dafür haben wir die schöneren Gemeindehäuser und mehr Bibelübersetzungen zur Auswahl. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und Gott sei Dank sind wir auch nicht wie die Koreaner, die aus noch nicht erforschten Gründen seit Jahrzehnten morgens um 4, 5 oder 6 zusammenkommen, um 1 oder 2 Stunden zu beten. Schleierhaft ist auch, wofür sie die ganze Zeit beten. Ich brauche selten mehr als 5 Minuten. Man sagt, dass sie um alles und jedes beten, vor allem um Erweckung. Und dass sie die erleben und wir nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls haben wir nicht die Probleme zu bewältigen, die sie mit ihren Megagemeinden von jeweils mehreren 10.000 Leuten haben. Und da sind mir unsere überschaubaren Gruppen, wo jeder jeden kennt oder vielleicht sogar miteinander verwandt ist, doch schon lieber. Gebet ist gefährlich. Und auch darin sind wir uns doch einig. Wenn Gott wirklich unsere Gebete erhören würde, wäre es wahrscheinlich vorbei mit unserem geruhsamen Sonntagnachmittag. Wir müssten wie viele Gemeinden in der Welt mehrere Gottesdienste nacheinander machen. Denn sonst könnten wir die ganzen Leute ja gar nicht mehr unterkriegen. Und das ist natürlich viel mehr Arbeit. Ja, willst du das? Oder willst du es lieber so lassen wie bisher? Gebet ist gefährlich. Darin sind wir uns einig. Zu viel beten schadet der Gesundheit. Und es könnte unsere Routine stören. Lassen wir es doch lieber so, wie es ist. Gebet nur bei den Hauptmahlzeiten, also Kaffee und Kuchen ausgenommen. Außerdem einmal am Tag. Eine, höchstens 5 Minuten. Hauptamtliche 2 Minuten mehr. Dafür kriegen die Hauptamtlichen ja auch Geld. Gebetsversammlungen bitte nicht häufiger als einmal pro Woche. Und da sollen auch nur höchstens 1/3 der Anwesenden beten. Und die Gottesdienste sollten kurz gehalten werden und nicht zu viel Gebet enthalten. Denn Gebet ist gefährlich. Und Gott könnte ja auf die Idee kommen, unsere Gebete zu erhören. Und die Folgen wären unabsehbar. Und das kann doch keiner wollen. Bis dahin mit der Ironie. Hat, glaube ich, jeder verstanden, hier ist Ironie, Schluss, aus. Sondern wir beten, weil es uns unser Herr sagt. Und wir beten, weil wir die Verheißung haben. Und wir beten nicht um der Erfolge anderer Willen, die wir dann wiederholen wollen. Wir beten, weil wir gefragt sind. Und wenn ich mich in meinem Alter hier abstrampel, ist das umsonst? Ja, wenn ihr nicht betet. Das ist nicht umsonst, wenn es erbeten ist. Und ich bin dankbar für alle Gebetskreise. Es ist eine tolle Sache, dass wir so viele Gebetskreise haben. Und es ist eine Sache der ganzen Gemeinde. Und da sind wir alle gefordert. Wir alle. Das war der erste Punkt. Fürbitte. Der zweite Punkt heißt, mit Widerstand rechnen. Paulus musste in Thessaloniki fliehen. Er war dann in Saloniki, hatte mit Widerstand zu tun. Er schreibt diesen Brief von Korinth aus. Und Martin Luther sagt dazu ein sehr, sehr schönes Wort. Was ist seltsamer als dies? Die Gläubigen wachsen nach oben, wenn sie nach unten geschlagen werden. Sie vermehren sich, wenn sie vermindert werden. Sie überwinden, wenn sie unterworfen werden. Sie kommen herein, wenn sie hinausgeworfen werden. Sie siegen, wenn sie besiegt werden. So wundersam handelt Gott an seinen Heiligen, dass, was ihr höchstes Unglück ist, ihr höchstes Glück sei. Was für ein schönes Wort. So ist das mit dem Beten. Und die Wirkung des Wortes Gottes, die umschließt sowohl die Annahme als auch die Ablehnung. Das ist ein hartes Wort in der Bibel. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Keiner muss glauben, keiner. Jeder darf glauben, aber es ist eine freie Entscheidung. Da nützt weder äußerer Druck wie im Islam, noch nutzen da Psychotechniken wie bei den Sekten, Scientology zum Beispiel. Gott sei Dank, dass wir in einem Land leben dürfen, wo jeder glauben kann, was er will. Noch. Glaube und Liebe ohne Zwang. Und die Armen, die können einem in der Seele leid tun, die ohne Gott leben wollen, die ohne Hoffnung sind, die vor dem Tod stehen und nicht wissen, was kommt, oder mit irgendeinem blöden Spruch sich dann verabschieden wollen, die keinen Trost haben, die armen Leute. C.S. Lewis, dieser englische Philosoph, hat gesagt, selbst wenn es keinen Gott gäbe, dann hätte sich unser christliches Leben dennoch gelohnt. Gelohnt. Ja, er sagt das Richtige. Die Frage an uns, kannst du das auch sagen? Oder steht dir die große Erfahrung noch bevor, die Fülle der Liebe Gottes, und die wiegt schwerer als jeder Widerstand? Eine Geschichte noch aus der Zeit, als die jungen Leute noch alle zur Bundeswehr mussten. Da wird einer eingezogen, ein Christ, und traut sich kaum hin, weil er dann mit 8 Leuten auf einer Stube liegt. Und nach einer Woche kommt er dann wieder und sagt, es hat keiner gemerkt, dass ich Christ bin. Keiner gemerkt, dass ich Christ bin. Ja, was für ein Ereignis. Philipp Busch, ich erinnere mich an ihn, hat einmal gesagt zu seinen jungen Leuten, wenn die zur Bundeswehr mussten, wenn du zur Bundeswehr gehst, dann nimmst du die Bibel und legst sie sofort offen auf den Tisch. Offen. Und dann lass die Leute staunen oder meckern oder reden, wie sie wollen. Die wissen dann aber gleich, du bist Christ. Und das ist eine gute Sache. Etwas anderes als dieser junge Mann, wo es keiner gemerkt hat. Da stellt sich die Frage, haben wir so wenig Widerstand, weil wir einfach geistlich zu lau sind? Leben wir deshalb unser Nischendasein? Leben wir deshalb irgendwo im Ghetto, weil wir nicht auffallen? Aber wehe, das Christentum wird eine gesellschaftlich relevante Kraft. Da ist der Ärger vorprogrammiert. Die evangelische Kirche tut ja, was sie kann, dass keiner sie mehr ernst nimmt. Und in den Medien ist ja zurzeit, seit einigen Jahren, zunehmend die Verächtlichmachung des Glaubens zu erleben, zusehends. Und dann, wenn man Einspruch einlegt, heißt das, ist doch alles nur Satire, ist doch alles erlaubt. Ja, ist das so? Aus Verächtlichmachung zur Feindseligkeit? Bald ist es mit dem Lachen aus. Ich will es nur mal schon vorweg sagen. Jesus hat uns nichts anderes versprochen. Er sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Und da bleibt nur die Frage, willst du trotzdem bei Jesus bleiben und auch bei Widerständen ihm treu sein? Und das ist jetzt mein dritter Punkt. Treu sein. Auf Gottes Treue bauen. Der Herr ist treu. Sind wir untreu, so ist er doch treu. Ja, kannst du das glauben? Mir fällt das schwer. Wenn ich auf mein Leben gucke und weiß, dass Gott immer bei allem davon wusste und bei allem dabei war und dass er immer treu war, treu zu mir. Aber ich kann sagen einfach heute, Gott ist mir immer treu geblieben, immer. Gott sei Dank. Und wenn ich von Christen spreche, dann meine ich nicht die Christen aus Furnier, hier so auf dem Holz, so ein bisschen anderes dünnes Holz darüber gezogen, sondern dann meine ich Treuheit vom Wortsinn her, kernholzartig. Kernholzartig. Das ist festes, starkes Holz, das kriegt auch keiner so einfach kaputt. Treu. So sollen wir sein. Und dazu will auch alles dienen, was uns zu schaffen macht, wo wir nicht mit fertig werden. Aber da will Gott sich Menschen bauen, die kernholzartig gut sind. Und Paulus stellt hier zwei Dinge direkt einander gegenüber. Die Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, und die Treue Gottes. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, aber der Herr ist treu. In unserer Luther-Übersetzung. In der guten Nachricht heißt es, denn nicht alle lassen sich zum Glauben rufen, aber der Herr ist treu. Und im griechischen Urtext ist es noch besser zu lesen, weil hier zweimal derselbe Wortstamm gebraucht wird für den Unglauben der Menschen, denen die Treue Gottes gegenübersteht. Und gerade in den Zeiten, in denen man zu kämpfen hat mit Angriffen von außen, und so ein bisschen kennen wir uns da ja auch mit aus, in denen man vielleicht auch mit dem eigenen Versagen zu kämpfen hat, ist es wichtig, dass wir uns nicht nur selber auf die Treue Gottes besinnen, wie Martin Luther es getan hat, der mit Kreide auf den Tisch schrieb, ich bin getauft, das heißt, Gott hat Ja zu mir gesagt. Dass oft auch das gegenseitige Erinnern an die Größe und die Treue so nötig, dass eine oder eine kommt und sagt, Gottes Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Das tut uns so gut, wenn wir meinen, alles würde doch an uns hängen. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wenn unser Blick weg von uns auf Gott gerichtet wird, dann wird er selber zur Quelle der Kraft. Jesus hält uns durch alle Tage hindurch die Treue. Bis zur Vollendung der Welt will Gott uns nahe sein. Im alten Bund war ein Zeichen der Treue Gottes der Regenbogen mit seinen 7 Farben. Er sollte die Menschen an den Bund Gottes, den er nach der Sintflut geschlossen hatte, erinnern. Daraus haben die Menschen, einige Menschen, in unseren Tagen etwas ganz anderes gemacht. Ich erinnere da nur an die Flagge am Rathaus. Der Bogen, der Treue Gottes, der Regenbogen, erscheint den Menschen auf der Erde als ein Halbkreis, der sich von Horizont zu Horizont spannt. In Wirklichkeit ist so ein Regenbogen ein Kreis. Vom Flugzeug aus gesehen erscheint der Bogen als vollkommen runder Kreis. Auf der Erde, in Raum und Zeit begrenzt, kommt uns die Treue Gottes nur halb vor. Und wir sehen das Ganze nicht mehr. Und doch ist die Treue Gottes immer ganz und rund, vollkommen aus 7 wunderbaren Farben. Und die letzten Worte von Jesus, ich bin bei euch, sind auch wie ein großer Kreis, in dem unser ganzes Leben gut aufgehoben ist. Mit seiner ganzen, vollkommenen Liebe will uns Jesus begleiten, versorgen und durchdringen bis zur Vollendung. Und die letzten Worte von Jesus, ich bleibe bei euch bis an das Ende der Welt, leuchten auch in 7 wunderbaren Farben vor uns auf. Jesus ist vor uns. Er öffnet die Türen, er ebnet die Wege, er erschließt die Räume. Jesus geht vor uns her. Jesus ist hinter uns. In seiner Liebe räumt er auf, ordnet und bringt zurecht, was in unserem Leben schiefläuft, zerbricht oder mangelt. Und Jesus mit seiner Barmherzigkeit ist auch unter uns und trägt uns. Jesus mit seiner Macht ist über uns, er deckt uns zu. Und seine Übermacht ist wirklich alle Zeit. Und Jesus geht neben uns her und bewahrt uns vor Verirrungen, nach links und nach rechts. Und immer wieder bringt er uns auf den richtigen Weg. Jesus ist als Fürsprecher und Anwalt am Thron Gottes für uns. Er tritt für uns ein. Und schließlich ist Jesus auch in uns. Und dort möchte er Wohnung nehmen, sich auswirken, unser Leben erfüllen, damit wir dann einmal bei ihm wohnen und zu Hause sein können. Ein wunderbarer Kreis aus 7 Farben, in dem wir ganz geborgen und gut aufgehoben sind. Gott ist treu. Tja, wenn du auf dein Leben zurückguckst, kannst du dann etwas anderes sagen als, Gott ist treu. Er ist immer treu gewesen bei allen meinen Niederlagen, bei allen meinen Sünden. Er war immer da. Denkt an Israel. Liest das Alte Testament. Und das Neue auch. Wisst ihr, wie sein Volk Israel ihm immer wieder weggelaufen ist. Das Volk, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Aber Gott ist treu. Er steht zu seinem Volk bis heute. Und wenn du auf dein Leben noch einmal guckst, tja, wie kann das sein, dass Gott treu ist, dass er für uns ist? Es ist unglaublich, aber wahr. So großartig ist unser Herr. Amen.